Unsere Ergebnisse deuten ja darauf hin, dass diese künstlichen Stimmen eben das nicht abbilden können, was natürliche menschliche Stimmen, also diese ganzen Feinheiten und Nuancen in der Stimme, dass die sehr schwer sind zu kopieren. Und ich glaube, das bleibt doch noch ein bisschen so.
KI, wir müssen sprechen.
Der Podcast mit Anna-Sophia Lumpe und Sebastian Eck.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von KI, wir müssen sprechen. Unsere Gästin heute ist Dr. Claudia Roswandowitz, Postdoktorandin an der Universität Zürich am Institut für Computerlinguistik. Und Claudia hat eine Studie durchgeführt. Und zwar hieß die Studie Cortical Striatal Brain Network Distinguishes Deepfake from Real Speaker Identity.
Oh, wow.
Was auf Deutsch heißt, ja. Sebastian, was heißt das auf Deutsch? Du hast ja Englisch geübt.
wenn du eine Übersetzung da hast, mach du doch gerade noch zu Ende.
Ja, na gut, dann mache ich das heute. Dann sage ich dir das. Es heißt, kortikal-striatales Gehirnnetzwerk unterscheidet Deepfake von echter Sprecheridentität. Und da würden wir heute gerne drüber sprechen mit dir. Aber vor allen Dingen würden wir erstmal gerne damit beginnen, dass du uns erklärst, wie du bei deiner Studie vorgegangen bist, weil wir ja keine WissenschaftlerInnen sind.
Die Grundmotivation bei uns war eben, sich überhaupt mal anzuschauen, wie wir als Menschen und im Speziellen eben unser Gehirn auf künstliche soziale Signale reagiert oder diese überhaupt verarbeitet. Das ist ein Forschungsfeld, was, ich glaube, sehr relevant ist. Also aus meiner Perspektive, klar, sonst hätte ich das wahrscheinlich auch nicht gemacht, aber auch so generell, aber bisher noch gar nicht durchgeführt wurde. Es gibt irgendwie viel Forschung zur Erzeugung von künstlichen Stimmen, von der Erkennung von künstlichen Stimmen, sowohl Algorithmen, die künstliche Stimmen erkennen sollen, als auch, wie wir als Menschen solche künstlichen Signale besser erkennen, herausfiltern können, ob Menschen Deepfakes von natürlichen Stimmen unterscheiden können, also Stimmen als auch Gesichter. Dazu gibt's Forschung, aber irgendwie hat sich noch niemand so richtig angeschaut, wie wir eben diese Signale überhaupt verarbeiten. Nehmen wir die als natürliche oder akzeptable Varianten von eben natürlichen Stimmenidentitäten wahr? Akzeptieren wir die oder eben machen wir da einen Unterschied? Und das haben wir uns eben in unserer Studie mal angeguckt. Und da haben wir uns ziemlich viele Aspekte angeschaut. Also zum Ersten haben wir natürlich erstmal Deepfake-Stimmen generiert. Mhm. Das war erstmal die Grundlage davon. Eben wir haben männliche Sprecher zu uns eingeladen ins Labor, eben in so eine Sprecherkabine, so wie ihr da gerade sitzt. Und die haben eben deutsches Sprachsignal eingesprochen. Und dann haben wir eben einen Synthese-Algorithmus verwendet, der frei verfügbar war zum damaligen Zeitpunkt und der gute Performance gezeigt hat. Und mit dem haben wir dann eben Deepfake-Versionen von diesen natürlichen männlichen Sprechern erzeugt. Wir hatten 4 männliche Sprecher.
Der baut, der kauft.
Genau, das ist eben schon ein paar Jahre her. Das ist eben so ein Phänomen in der Wissenschaft, ne? Die Zeit zwischen Durchführung der Studie oder Initialisierung der Idee und dann Publikation der Ergebnisse, das ist meist eine relativ lange Spanne dazwischen. Somit haben wir, glaube ich, 2020 diese Stimmen erzeugt tatsächlich. Das ist schon ein paar Jahre her und da ist tatsächlich viel passiert, genau. Ich muss aber sagen, dass ich die Qualität also echt ganz gut fand. Natürlich hat man da akustische Unterschiede gehört, aber ich fand der Stimmklang und auch das Sprachsignal, also der Sprachinhalt, ich fand, dass die überzeugend synthetisiert wurden. Ja.
Auch wenn die aber 2020 generiert wurden, dann war es doch bei der Studie schon so, dass die Hörenden auch diese synthetischen Stimmen teilweise selbst nicht als synthetisch erkannt haben. Das heißt, es muss schon eine gute Synthese gewesen sein.
Genau, also wir haben jetzt unsere Probanden tatsächlich gar nicht gefragt, hört ihr jetzt, dass das eine künstliche Stimme ist? Könnt ihr das erkennen? Das haben wir die gar nicht gefragt. Das ist eben, ich finde, das ist so eine Frage, die finde ich eigentlich relativ langweilig so. Wir wollten eben wissen, wie viel Identität steckt denn da eigentlich drin in diesen Deepfake Voices, also von diesen natürlichen Sprechern. Wird die Identität eben ausreichend, oder die Qualität der klanglichen Identität, wird die ausreichend synthetisiert, dass dann Zuhörende diese Identität als natürliche Identität akzeptieren? Das war unsere Frage. Und das haben sie in recht vielen Fällen tatsächlich gemacht. Ja. Also in vielen Fällen, oder es war häufig so, dass die Probanden die Identität als überzeugend sozusagen wahrgenommen haben. Also die konnten sozusagen eine Identitätsabgleichaufgabe korrekt lösen, in 2/3 der Fälle.
Das heißt, die ProbandInnen wussten nicht, ob sie synthetische oder menschliche Stimme gerade hören,
genau,
und mussten dazu Fragen beantworten.
Wir hatten dann eben diese Deepfake-Stimmen von den natürlichen Sprechern, um dann eben Probanden überhaupt die Frage stellen zu können, ob sie die Identität korrekt abgleichen können, müssen sie natürlich erstmal die Identität lernen von diesen Sprechern, weil wir haben da jetzt keine bekannten Personen aufgenommen im Lab, sondern es waren unbekannte Personen, und unsere Probanden haben dann in einem Lab-Setting, halt in so einer Familiarisierungsaufgabe, haben sie dann die Identitäten gelernt, sodass sie dann vertraut waren mit dem Stimmklang. Also die haben eben den Stimmklang gelernt und dazu auch den Namen und das Gesicht von dem Sprecher auf dem Bildschirm gesehen. Also das konnten sie dann am Ende dieser Familiarisierungsaufgabe, konnten sie dann diese Information korrekt zueinander bringen und abrufen. Genau, somit war dann unsere Schlussfolgerung daraus, nach dieser Familiarisierungsaufgabe, dass tatsächlich diese oder unsere Probanden, diese Sprecher gelernt haben, dass sie die Identität gut abgespeichert haben und auch wiedererkennen können. Und das im besten Falle sollten sie eben die Identität wiedererkennen, sollten sie eben nicht nur, wenn sie dann in der eigentlichen Aufgabe wieder eine natürliche Version von diesem Sprecher hören, sondern eben auch, wenn sie so eine Deepfake-Version von diesem Sprecher hören. Mhm. Das war dann die Aufgabe, die unsere Probanden im MRT-Scanner durchgeführt haben. Und okay. MRT-Scanner ist eben eine Maschine, mit der man eben grob gesagt Gehirnaktivitäten messen kann, während Probanden eine Aufgabe lösen. Also man kann dann am Ende sagen, okay, während der Aufgabe, in unserem Fall eben diese Identitätsabgleichaufgabe, war die Hirnregion mehr oder weniger aktiv als eine andere Hirnregion oder während einer anderen Aufgabenstellung, und somit scheint diese Hirnregion relevant für diese Aufgabe zu sein. Das ist so ein bisschen die Grundidee von so einer FMRT, von einer funktionalen MRT-Aufnahme eben, wo dann Probanden tatsächlich auch eine Aufgabe lösen im Scanner.
Sie haben abwechselnd synthetische und natürliche Aufnahmen gehört und sollten dann sagen, ob das zum Beispiel Bert oder Ernie ist.
Genau, so in der Art. Also okay. die haben so eine Reihenfolge von Stimmen präsentiert bekommen. Am Anfang gab es immer eine Stimme, auf die sollten sie ganz besonders, oder die sollten sie sich ganz besonders einprägen, weil das wie die Referenzstimme war. Nach dieser Referenzstimme haben sie noch mehr Stimmen gehört, und nach jeder weiteren Stimme sollten sie dann entscheiden, ob eben der Sprecher derselbe war wie bei dieser Referenzstimme oder bei diesem Referenzsound oder ein anderer Sprecher gesprochen hat. Das war am Ende die Aufgabe. Und da gab es eben eine Bedingung, wo sie natürliche Stimmen gehört haben als Referenzstimme und auch als Teststimme haben die Probanden natürliche Stimmen gehört. Und dann gab es eine Aufgabenbedingung, wo die Referenzstimme natürlich war, aber eben die Teststimmen Deepfake-Stimmen waren. Mhm. Eben die Aufgabe war, gleicht die Identität des Sprechers ab. Also die Frage war, hat derselbe Sprecher gesprochen oder ein anderer? Mhm. Und dann gab es noch eine Kontrollaufgabe, wo wir genau dasselbe Sprachmaterial präsentiert haben. Aber diesmal die Probanden entscheiden sollten, ob derselbe Satz gesprochen wurde wie am Anfang.
Das wollte ich gerade sagen. Welchen Einfluss hat denn der Inhalt? Also
wir haben natürlich relativ neutrales Sprachmaterial verwendet. Wir hatten so 2 Wortsätze. Er sagt, er sieht, wir hatten dann so Minimalpaare, phonetische Minimalpaare, also so die sich so ähnlich anhören, um die Aufgabe jetzt auch nicht ganz so einfach zu machen, genau. Aber ja, das ist eine Frage, die man sich stellen kann, und deswegen, um am Ende die Ergebnisse oder die Gehirnaktivitäten zu interpretieren zu können, auch hinsichtlich der Frage eben, war jetzt eigentlich das Sprachsignal auch relevant, war eigentlich der Unterschied im auditorischen Signal zwischen natürlicher und künstlicher Stimme, war das relevant? Dafür ist so eine Kontrollaufgabe total wichtig, weil man mit dieser Kontrollaufgabe solche möglichen Beeinträchtigungen sowie rausrechnen kann am Ende.
Siehst du, wir lernen heute so viel, wir sind keine Wissenschaftler.
Das ist mega, ja. Ein Punkt, der mir da bekannt ist, ist, dass wenn man ein MP3 in schlechter Qualität hört, und das basiert ja so ein bisschen darauf, dass Artefakte quasi zu hören sind, also nicht mehr die volle Audioinformation vorliegt, deswegen ist es ja so in der Datenrate reduziert, dann hat das Gehirn wirklich auch mehr zu tun, so gebe ich das mal als Laie wieder, als wenn es einen kompletten Audio-Stream kriegt in hoher Qualität, wie auf einer CD früher. Spielt das dann wirklich am MRT quasi so eine sichtbare Rolle bei den Gehirnaktivitäten?
Mhm. Ja, auf jeden Fall. Also man muss, also eben, also zum einen hatten wir ja nun diese natürlichen und diese künstlichen, ich sage jetzt mal künstlichen Stimmen, diese Deepfake-Stimmen, die sich ja eben im akustischen Signal auch schon unterschieden haben, was eben unsere akustische Analyse auch schon ergeben hat. Also das, man hat es gehört und man kann es auch mit Zahlen belegen, dass es da akustische Unterschiede gab in diesem Signal.
Was macht das mit den Hörenden?
Genau. Und das ist halt, und dafür ist es halt auch nochmal super interessant, dass wir diese Kontrollaufgabe hatten, weil mittels der oder mithilfe der Kontrollaufgabe können wir nämlich auch kontrollieren, ob eben Unterschiede, die wir dann in der Gehirnaktivität finden, ob die allein zu erklären ist durch diesen akustischen Unterschied im Signal oder ob das doch eher was Aufgabenspezifischeres ist. Und tatsächlich haben wir da ja ein Hirnareal gefunden, so im Schläfenlappen, über dem Ohr, links und rechts. Das sind so die Gehirnareale, die, die primär eben akustische Signale wirklich so, dieses physikalische Signal eigentlich von Geräuschen, von Stimmen analysieren. Und da haben wir halt gefunden, dass genau während der Deepfake-Aufgabe war diese Hirnregion mehr involviert. Und das während der Identitätsaufgabe, aber auch während der Sprachaufgabe. Also da gehen wir dann davon aus tatsächlich, dass das tatsächlich ein, wahrscheinlich ein Versuch des Gehirns ist, das weniger an akustischem Signal in den Deepfakes auszugleichen.
Kann man dann sagen, das ist anstrengender für den Hörenden oder die Hörende?
Also ja, es braucht mehr, braucht mehr Ressourcen, klar. Mhm. Und das Gehirn, das verbraucht Energie. Und wenn das Gehirn mehr aktiv ist, verbraucht es mehr Energie. Das wird am Ende anstrengender sein, ja. Also auch auf so einer physischen Ebene. Hm.
Es war aber nicht der einzige Unterschied.
Genau, das war ein großes, eine große Region oder eine zentrale Region, die wir ausfindig machen konnten mit unserem Design. Und eine andere zentrale Region, die auch unterschiedlich geantwortet hat während der natürlichen und der Deepfake-Aufgabe, war eben der Nucleus Accumbens. Das ist eben eine Hirnregion, die sitzt so sehr zentral, so mittendrin im Gehirn, ist so Teil des Belohnungssystems. Und diese Region war eben weniger aktiv, als die Probanden eben die Deepfake-Identität abgleichen sollten.
Oh, wow.
Im Vergleich zu allen anderen Aufgabenbedingungen.
Na, sehr salopp gesagt, ein Gespräch mit einem echten Menschen belohnt in irgendeiner Art und Weise oder stellt zufrieden und mit der Maschine nicht?
Ja, okay. Ja, sehr runtergebrochen. Also es brauchte auch tatsächlich, also das, was ich gesagt habe, ne, unsere Motivation, diese Studie durchzuführen, war ja, sich das überhaupt mal anzugucken. Ne? Wie reagiert denn das Gehirn oder wir als Menschen überhaupt darauf, auf solche künstlichen Signale? Das sind ja zuerst die Hinweise. Also basierend auf diesen Daten würde ich jetzt mal sagen, ja, das kann man so sagen. Weiß ich aber nicht, ob das jetzt die volle Wahrheit ist. Zum Beispiel wäre es ja jetzt total interessant zu schauen, eben wie reagiert denn der Nucleus Accumbens zum Beispiel auf jetzt Deepfake Voices, die mit ein bisschen moderneren Algorithmen erzeugt wurden. Mhm. Meine Vermutung wäre jetzt, weil wir das Signal oder diesen Unterschied im Nucleus Accumbens ja nicht allein durch den akustischen Unterschied im Signal erklären konnten, sondern eher wirklich spezifisch oder sensitiv auf die Identität Information, die in der Stimme steckt, reagiert oder diese Information und wie enkodiert, verarbeitet. Also würde ich denken, dass da vielleicht, dass wir dann immer noch einen Unterschied finden würden, aber das ist nur meine Vermutung, das weiß ich
es
nicht.
Es ist so ein bisschen das zu erklären, was wir machen, wenn wir in unseren Jobs arbeiten. Das sind halt so Kleinigkeiten, ne,
genau,
die sehr schwer zu erklären sind, aber die Menschen trotzdem spüren können.
Genau.
Die Varianz lässt halt leider immer noch zu wünschen übrig. Ne? Mhm. Also es ist halt immer ein Mittelwert. Und ich meine, man kennt das ja eigentlich auch von Menschen, die in so einem Mittelwert kommunizieren. Also jetzt mal ganz unabhängig von synthetischen Stimmen, wenn jemand mit relativ wenig Angebundenheit mit dir redet, ist das anstrengend und eventuell auch langweilig.
Mhm.
Also deswegen ist das vielleicht ganz interessant, das eben zu diesen synthetischen Stimmen auch dann zu vergleichen, weil wenn es alles nur ein Mittelwert ist, dann ist ja keine feste Intention auch da. Also es geht nicht in irgendeine Richtung, sondern es ist immer so, ja, wir bleiben so in der Mitte und die tut's nicht weh und es ist alles okay. Aber das ist wahnsinnig spannend. Das heißt, wenn das Belohnungssystem nicht so funktioniert wie sonst, sagen wir mal, dann ist das natürlich für so einen Bereich wie Werbesprechen sehr relevant.
Mhm.
Denn wir wissen ja gar nicht genau, warum wir auf Werbung reagieren. Die wenigste Werbung suggeriert dir ja, das ist das geilste Produkt ever, sondern es ist ja viel ruhiger heute alles. Es sind ja viel größere Feinheiten, als Werbung früher war.
Ja, eben unsere Probanden, die haben eben ja diese künstlichen Stimmen, die wir jetzt präsentiert haben, halt auf jeden Fall auch deutlich weniger vertrauenswürdig, deutlich weniger angenehm eingeschätzt. Also die soziale Relevanz, also das System, die wir verwendet haben, da lässt die soziale Relevanz schon zu wünschen übrig, ja. Obwohl die nicht schlecht klingen. Also, und ich meine, wir haben jetzt ja auch keinen, also man könnte ja auch davon ausgehen, dass eben, wenn man längeres Sprachmaterial oder dynamischere Sprache versucht zu synthetisieren, dass man dann irgendwie noch mehr Artefakte durch die Stimmsynthese hereinbekommt. Ne? Deswegen haben wir natürlich auch so kurzes Sprachmaterial verwendet, so Zweiwortsätze, Aussagesätze, die so immer denselben Rhythmus hatten und so. Und selbst mit diesen eher, ja, also wenig dynamischen, mit diesem wenig dynamischen Material haben wir da schon diese Unterschiede gefunden.
Das ist faszinierend, dass bei so einer kurzen, bei so einem kurzen Satz trotzdem das Gehirn sagt, Das ist anders als sonst.
Das Sprachsignal zum Beispiel, ne, das wurde ja ziemlich gut, also da hat das Gehirn jetzt, also zumindest im Nucleus Accumbens gab es jetzt keine, da gab es, also wenn wir uns die Sprachaufgabe anschauen, haben wir wirklich nur diesen Unterschied gefunden im primär im auditorischen Kortex, tatsächlich. Und dann dieser Mehraufwand dann vielleicht in der akustischen Analyse, der hat dann schon dazu geführt, dass die Probanden auch tatsächlich sehr gut diese Aufgabe gelöst haben. Also die konnten den Inhalt des Gesprochenen sehr, sehr gut abgleichen. Also das hat ziemlich gut funktioniert. Aber Identität ist natürlich nochmal was viel Feineres, was viel Filigraneres.
Ja. Ich meine, wir haben ja Menschen, die alle ganz fein sprechen vielleicht im wahren Leben und trotzdem keine SprecherInnen sind. Mhm. Ja, also weil ja eben doch irgendwie noch was anderes vielleicht dazugehört. Und vielleicht ist das eben genau dieser Moment, wo wir kommunizieren, ohne zu kommunizieren. Man kann ja nicht kommunizieren. Gibt es bei dir da jetzt Pläne, in diese Richtung weiter zu forschen?
Also ich finde das natürlich also spannend, die Frage, welche Information, die in natürlichen Stimmen steckt, führt eigentlich dazu, dass wir eben dieses Signal so als angenehm, als natürlich, als vertrauenswürdig wahrnehmen. Welche Informationen im Stimmklang führen dazu eigentlich zu dieser Wahrnehmung? Auch welche akustischen Signale sind eigentlich ausschlaggebend dafür, dass wir Sprecherinnen als mehr oder weniger ähnlich wahrnehmen zum Beispiel. Das sind alles Fragen, die sind noch nicht gut beantwortet, aber super relevant auch so im Bezug auf künstliche Stimmen, weil, also finde ich zumindest, weil aktuell künstliche Stimmen werden ja so mit Blackboxes generiert, also diese Neural Networks oder diese Modelle, die lernen halt irgendwas. Und dann geben sie dir einen Output. Aber man weiß nicht so genau, anhand welche Informationen ziehen die eigentlich raus, wie werden die dann verwurstelt, dass es dann am Ende zu so einem recht überzeugenden Ergebnis kommt. Also es gibt natürlich schon so Algorithmen, die da so Voreinstellungen haben. Aber diese Voreinstellungen, also eben welche Eigenschaften der Stimme da rausgezogen werden, eben dann um das Modell dann zu füttern oder um das zu trainieren, nicht wirklich zufällig, aber die basieren nicht auf einem großen Satz von wissenschaftlichen Daten.
Die Maschine weiß nicht, was relevant ist für unsere Kommunikation eigentlich. Ne? Das ist der Mittelwert wieder. So.
Das ist vielleicht für Leute, die Stimmen generieren, ausreichend so. Ich finde das als Wissenschaftlerin ein bisschen unbefriedigend.
Ne?
dass da irgendwas genommen wird, was auch immer, und dann wird halt wird halt ein Output erzeugt und eben der Output ist halt nicht perfekt und ich glaube, der ist auch immer noch nicht perfekt und immer nur mit mehr Daten, weiß ich nicht, ob man da irgendwann auch an Grenzen vielleicht irgendwann stößt. Deswegen würde ich es total spannend finden, überhaupt sich mal anzuschauen, welche Informationen in der Stimme sind denn jetzt eigentlich relevant dafür, dass wir eben Stimmen mehr oder weniger ähnlich, mehr oder weniger vertrauenswürdig, mehr oder weniger angenehm wahrnehmen. Und dann mal mit diesen Parametern rumzuspielen, um zu schauen, ob wir uns vielleicht dann, wenn wir da so ein bisschen dran rumregeln, wie so eine sehr vertrauenswürdige, eine sehr angenehme, eine sehr eindeutige, eine sehr individuelle Stimme erzeugen können. Und vielleicht könnten das ja dann Informationen sein, die auch für die Stimmsynthese dann auch relevant sein könnten. Das ist so ein so ein Forschungsbereich, den finde ich ganz spannend und dem würde ich eigentlich gerne nachgehen.
Aber nach welchen Kriterien wurden denn die jetzigen Parameter bestimmt? Das kann ja nicht sein, dass das gar nicht wissenschaftlich
stattgefunden hat. Nein, das ist es auch nicht. Da gibt es schon ein paar Studien dazu, ja, auf jeden Fall. Aber das ist, die haben alle natürlich irgendwelche Nachteile oder irgendwelche Punkte, die man verbessern könnte. So ist das immer in der Forschung. Und klar, so lebt ja auch Forschung. Man fängt an und dann gibt es immer welche Punkte, die man verbessern kann.
Und aber du würdest schon sagen, dass du jetzt quasi, auch wenn das ganze System schon seit Jahren etabliert ist, jetzt Grundlagenforschung machst?
Ja, weil es gibt eben diese zwei Bereiche. Also es gibt halt den Bereich, diesen eher technischen Bereich, die eben diese Stimmen generieren. Und dann gibt es den Bereich, die eben verstehen wollen, wie wir Menschen mit unserer Umwelt interagieren, wie wir auf Umweltreize reagieren. Und sozusagen produziert dieser technische Bereich eher Material für uns, den wir uns dann wissenschaftlich anschauen können. Und tatsächlich gibt es bisher noch nicht so viel Überschneidung zwischen diesen, zwischen diesen beiden Bereichen. Deswegen, in meinem Bereich ist das so wie Grundlagenforschung. Und aber bei der Erzeugung von künstlichen Stimmen, also in diesem technischen Bereich, wird das ja so wie als Grundannahme genommen, dass man das eigentlich schon weiß, was Stimmen ausmacht, was den Stimmklang ausmacht. Aber wenn man sich den wissenschaftlichen Bereich anschaut, den phonetischen, akustischen Bereich anschaut, ist tatsächlich die Studienlage da noch gar nicht so überzeugend.
Es ist so ein bisschen wie bei Tiefkühlpizza. Ja, es schmeckt schon nach Pizza, aber die Nährwerte sind halt echt Bullshit, so, ne?
Genau.
Das ist ein ganz guter Vergleich. Ja, und das ist in unserem Bereich ja genauso. Also ich meine, auch wenn wir als geschulte Ohren und Stimmen diese Stimmen hören, diese synthetischen Stimmen hören, erkennen viele von uns, dass es halt eben nicht authentisch ist. Und wissen auch, ey, an der Stelle oder an ganz vielen Stellen, da gibt es so eine Chance dafür, es viel besser zu sprechen. Also besser aus unserem Sinne, modulierter, spannender, ansprechender. Und das sind halt so ganz viele kleine Dinge. Und das ist auch eben unser Eindruck, dass diejenigen, die aktuell diese Qualität bewerten, eigentlich keine Ahnung
haben. Die sind aus dem falschen Lager, ja.
Ja, ja, naja, und einfach nur sagen, naja, habe ich ja verstanden, aber zu verstehen reicht ja, benötigt ja nicht, das reicht nicht, genau. Also wir können mit vielen Sachen durchkommen und das ist so der Eindruck, der sich mir manchmal aufzwingt, dass aktuell viele Menschen sich damit begnügen, womit sie durchkommen, also das Mindeste.
Das gilt ja für alles.
Statt
ja
zu sagen, wo kann ich hin? Ich habe Anspruch. Ich will ganz nach oben.
Also wenn ihr beide euch zusammentut, baut ihr jetzt die perfekte KI oder wollt ihr mich verändern?
Wir machen jetzt KI.
Daraus, dann bräuchten wir noch jemand anderes dazu. Die technische Umsetzung dann irgendwie. Vielleicht kannst du das dann machen.
Aus dem Podcast Marco resultiert am Schluss dann unser Erzfeind. Wow. Stark.
Ja, aber eben die Frage ist ja auch, wo wollen wir eigentlich, also wo, also ich will überhaupt nirgendwo hin mit künstlichen Stimmen. Ne? Das ist eher relevanter für euch, für euren Berufsstand vielleicht auch. Aber was ist denn eigentlich das Ziel von diesen Deepfake-Stimmen oder von diesen künstlichen Stimmen? Aktuell habe ich das Gefühl, wird es ja eher diskutiert in so negativen Bereichen, eben so Desinformation, Betrug. So diese zwei großen Felder fallen mir irgendwie ein. Und es gibt ja auch so viele schöne Anwendungsbereiche eigentlich.
Sag mal.
Ja, zum Beispiel, wenn jemand seine Stimme verloren hat durch Krankheit, kann man eben so ein Stimmprofil schon ziemlich gut nachbauen und dann kann dieser Mensch mit seiner Stimme weitersprechen, obwohl er sein Stimmorgan verloren hat. Das zum Beispiel finde ich ganz schön. Ich finde auch für Übersetzung, also im Filmbereich fürs Synchronisieren finde ich das eigentlich auch schön, dass man dann in jeder Sprache demselben Stimmklang zuhört. Fände ich jetzt, weiß nicht, ob das für euch dann auch schon wieder ein eher...
Ja, das ist natürlich ein großes Problem und das ist auch tatsächlich Augenwischerei, dass 1:1 Übersetzungen im Synchron jemals der Fall gewesen wären. Also es ist halt, also die Sprachen sind so unterschiedlich von der Melodie her und tatsächlich auch die Stimmen. Also da haben wir schon mit vielen auch gesprochen, die eben auch sagen, dass wir in unserer Kultur ganz unterschiedliche Stimmklänge gewöhnt sind.
Ja, das stimmt.
Und bestimmte Sachen würden bei uns gar nicht funktionieren mit der Originalstimme. Davon abgesehen, dass...
Aber trotzdem hören wir uns ja gerne Filme im Original an, oder? Auch wenn die jetzt aus Japan oder von irgendwoher kommen, auch ganz anders klingen. Trotzdem ist es
irgendwie ein anderes Erlebnis. Richtig, weil das zu der Sprache gehört. Weil ich persönlich bin auch jemand, ich höre alles im Original. Wir machen Untertitel nichts aus.
Und dann tauchst du aber auch voll ein in den Kosmos und eben nicht so halb. Ne?
Genau. Und ich glaube schon, dass für die Synchronisation es sehr wichtig ist, eben eine kulturelle Übersetzung zu haben. Und da gehört auch die Stimme mit drin, auch wie gesprochen wird, wie man sich ausdrückt und so. Also das ist alles nicht so easy. Ich würde aber bei dem medizinischen Bereich, würde ich dir voll zustimmen. Allerdings ist das ja auch die Stimme der betroffenen Person. Und dann ist das ja auch sinnvoll.
Da liegen ja auch keine Rechte.
Selber entscheidet.
Nee, genau. Ja. Aber man könnte ja auch, ja, also genau, unabhängig jetzt von der Identität, die natürlich auch nochmal einen großen Bereich aufmacht, eben so Urheberrechtsfragen, wäre es ja auch so schön, wenn wir synthetische Stimmen erzeugen könnten, die eben ja überzeugend, die angenehm, die vertrauenswürdig klingen könnten. Also zum Beispiel, ich denke dann auch an solche Pflegeroboter zum Beispiel oder Therapieroboter. Da sehe ich eigentlich, finde ich eigentlich auch eine schöne Anwendung, die jetzt noch nicht so weit ist. Aber wenn eben ältere Menschen oder vielleicht auch Kinder, die Schwierigkeiten oder eher sich schwer tun in der sozialen Interaktion, vielleicht, das wurde auch schon gezeigt, dass die denen das tatsächlich leichter fällt, mit solchen Robotern zu interagieren, im Vergleich zu Mensch, also zu so richtigen sozialen Wesen. Und wenn diese Roboter dann aber so eine Stimme vielleicht, also wenn man den Robotern eine Stimme designen könnte, die diesen Kindern irgendwie hilft, besser soziale Signale zu verarbeiten oder das lernt, ne, dass die Kinder damit besser lernen können, mit sozialen Signalen umzugehen, das fände ich irgendwie auch schön.
Ich glaube, es ist wichtig, nicht zu denken, dass wir als Sprechende prinzipiell gegen synthetische Stimmen in jeglicher Form sind. Aber in unserem künstlerischen Bereich gibt es da einfach keinen Bedarf. Und das ist schwierig dann natürlich.
Ja, auf jeden Fall. Aber unsere Ergebnisse deuten ja darauf hin, dass diese künstlichen Stimmen eben das nicht abbilden können, was natürliche menschliche Stimmen, also diese ganzen Feinheiten und Nuancen in der Stimme, dass die sehr schwer sind zu kopieren. Und ich glaube, das bleibt dann noch ein bisschen so. Aber das ist nur meine
Einschätzung. Ich fände es halt toll, wenn, die Forschung ist ja wirklich spannend. Auch zu synthetischen Stimmen für den medizinischen Bereich etc. Ich frage mich manchmal, warum wir uns gerade schon über 2 Jahre so sehr an der generativen KI festhalten und da eigentlich so die Millionen draufballern ohne Ende und uns nicht auf die Dinge fokussieren, wo wirklich ein Bedarf ist. Zum Beispiel der Bereich dann halt. Ne? Warum geht es in den kreativen Bereich? Und dann kann ich mir das nur so erklären, dass es tatsächlich immer nur um Kosteneinsparung geht und eigentlich nicht darum, ein besseres Erlebnis für die Rezipienten zu machen.
Nö, ich glaube, das ist wahrscheinlich so ein generelles Phänomen, ne? Dass eher Profit und Macht und ich weiß nicht was noch, die Treiber solcher Entwicklungen sind und nicht unbedingt so soziale Projekte oder medizinische Projekte oder Anwendungen. Mit denen kann man vielleicht weniger Geld machen.
Ist da Interesse an deiner Forschung hinsichtlich dieser Wirkung von Stimmen, zum Beispiel auch aus der Industrie? Also für die ist das ja durchaus relevant.
Bisher hat noch niemand angeklopft, ne.
Du bist aber erwähnt worden. Ich habe gesehen, dass dein Artikel relativ viel geteilt wurde, sogar übersetzt. Also das ist ja dann so die Erste, die geforscht hat und die hat das jetzt rausgehört.
Ja, ich bin mal gespannt, was da noch kommt. Wir organisieren zum Beispiel auch gerade internationale Konferenz für Stimmenidentitätsforschung, aber auch wo auch so soziale Wahrnehmung von Stimmen auch erforscht wird. Das ist nicht kein großes Forschungsfeld weltweit, aber es gibt schon eine Community und wir treffen uns alle 2 Jahre. Vor 2 Jahren gab es das erste Mal in Zürich, dieses Jahr in Marburg. Und auch da haben wir jetzt ein paar Industrie- oder eher Leute eingeladen, die auch Forschungsschwerpunkt haben, aber in so einem Industriebereich. Bin ich mal gespannt, genau, wie da so die Interaktion laufen wird. Ja.
Was steht denn dann für dich als nächstes an?
Ja, eigentlich das, was ich vorhin schon gesagt habe. Also bei mir ist jetzt so abgeschlossen. Eben aktuell schaue ich mir eben oder versuche ich so mit so einem neueren Ansatz zu verstehen, eben welche Eigenschaften der Stimme, eigentlich die Ähnlichkeiten in der Stimme kodieren oder ausmachen, charakterisieren. Genau, das schaue ich mir gerade an und dann als nächstes würde ich das eben gerne noch auf andere soziale Bereiche oder andere soziale Wahrnehmungsbereiche übertragen und dann vielleicht eben so in so eine Stimmdesign-Richtung gehen. Aber das ist alles totale Zukunftsmelodie. Eben erstmal geht es wieder darum, Anträge zu schreiben, Gelder einzuwerben. Das ist das Daily Business in der Wissenschaft. Das ist eben das Struggle, den ich habe.
Da könntest du KI wahrscheinlich gut gebrauchen.
Ja, tatsächlich.
Anträge schreiben.
Ja. Das können die, glaube ich, besser als Stimmen klonen, ja.
Ja, da brauchen wir sie.
Ja. Mit Texten können sie schon ein bisschen besser umgehen als mit auditorischem Signal. Aber es ist auch kein Wunder, weil das auditorische Signal ist einfach so komplex. Also auch im Vergleich zu dem Gesicht, ne, zu visuellen Objekten, ist einfach die Stimme. Geräusche sind so komplexe Signale, physikalische Signale. Kein Wunder, ist das schwieriger. Es ist schwieriger, die zu verstehen auf einer wissenschaftlichen Ebene, aber es ist auch schwieriger, mit dem in so einem technischen Bereich umzugehen.
Ja, ich meine, wir sehen das doch schon, wenn wir einen Text geschrieben haben, wie unterschiedlich wir den dann eigentlich gemeint haben könnten, wie wir ihn im Kopf gehört haben. Also, ne, wir würden den total unterschiedlich ausdrücken und hingeschrieben ist es halt einfach nur der Satz. So, dann, genau. Ja, da kommen Missverständnisse zustande. Das wäre face-to-face viel einfacher gewesen.
Ja.
Vielleicht müssen wir da einfach wieder hin. Mehr echte Stimmen und Videokonferenzen wie heute.
Ja, danke dir für den Austausch.
Gerne.
Anna, hast du noch Fragen? Ich glaube.
Ich habe keine Frage mehr. Ich bin ganz überwältigt. Das ist sehr viel Information gewesen. Es war große Bildung für uns heute. Sehr spannend. Danke dir, Claudia, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich glaube, dass die Zuhörenden da auch sehr von profitieren. Und ja, ich hoffe, dass da weiter geforscht wird, dass da neue Erkenntnisse kommen und dass die Leute auch realisieren, dass das sehr relevant ist.
Ja, das wünsche ich mir auch.
In der nächsten Folge muss ich, glaube ich, meine Englischkenntnisse vorher noch mal ein bisschen checken. Wird die komplett auf Englisch stattfinden mit Tim?
Ja, ich glaube schon. Relativ viel. Wir sagen, glaube ich, einmal, wer es ist und dann geht's ab ins Englische.
Oh, wow.
Aber das kriegen wir schon hin, das kriegen wir schon hin.
Unser Gast ist ja auch aus den Staaten. Erzähl doch mal, wen hast du eingeladen? Das ist ja deine Connection.
Genau, es ist meine Connection, da wollen wir ganz klar Punkte behalten, wer hier wen eingeladen hat. Ich habe Tim Friedlander eingeladen. Tim ist Mitbegründer und Präsident von der National Association of Voice Actors USA.
NAVA.
Und ja, genau, NAVA. Und ist auch Co-Präsident für den englischen Raum von United Voice Artists. Und mit ihm sprechen wir dann mal über den amerikanischen Markt, der ja technologisch ein bisschen weiter vorne ist als wir
sagen,
hier in Deutschland.
Die KI ist da 4 Jahre weiter so gefühlt, ne? Also
vielleicht,
die Sprachmodelle.
Ja, also schon, auf jeden Fall haben sie weniger Regulierungen als wir, können da mehr ausprobieren. Und ja, aber ich glaube, es ist trotzdem alles nicht so weit voraus wie bei uns, zumindest nicht in der Anwendung.
Du meinst dieses Argument, in 2 Jahren kann die das aber, gilt da auch noch genauso. Und man denkt, ja, diese 2 Jahre enden ja gefühlt nie. Also wann kann sie es denn tatsächlich dann, was ihr uns versprecht?
Ab jetzt zwei Jahre. Ja,
okay,
und morgen auch.
Aber jetzt, in 2 Jahren wird es diesen Podcast vermutlich nicht mehr geben, dann macht ihn einfach die KI, Leute. Aber in 2 Wochen, so weit können wir schon voraussehen, ist dann hier erstmal Tim Friedlander. Und wir freuen uns, glaube ich, sehr drauf. Ich übe nochmal mein Englisch.
Abonniert uns, schreibt uns E-Mails an ja@wirmussensprechen.de. Wir freuen uns auf die nächste Folge. Bis bald.
Bis dahin.